Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi Urs.
Hi Tobi.
Urs, weißt du, wie das manchmal ist mit solchen Familientreffen? Da werden so ganz große Familientreffen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Verwandtschaft manchmal habt. So alle paar Jahre kommt irgendjemand ganz entfernt auf den Gedanken, jetzt könnten wir mal wieder sich alle sehen und wir schicken jetzt mal eine Einladung rum und dann treffen wir uns da irgendwo bei irgendjemand im Ort, in der Gaststätte und dann gibt's ein Riesenfamilientreffen mit allen Verwandten.
Also jetzt bin ich mal gespannt, wie du jetzt gleich die Kurve bekommst.
Ja, das sind dann manchmal so Personen, von denen hast du schon mal was. Ja, sind komisch vielleicht, von denen hast du schon mal was gehört. Die einen hältst du vielleicht für kompetenter, die anderen für nicht so kompetent. Aber eigentlich hast du mit denen noch nie so richtig was zu tun gehabt. Mhm. Und jetzt kommt dieses Familientreffen und plötzlich musst du dich mit denen auseinandersetzen, musst dich mit denen unterhalten, musst vielleicht auch Informationen über deren Leben einholen. Und genau so ist es mit dem ISA 600 Revised und den ganzen Teilbereichsprüfern.
Spätestens jetzt denken alle, dass wir einen Vollknall haben.
Ich finde, das ist ein super Bild.
Also ich finde es auch ganz toll, wenn man mal so als Geschenk so Audit Instructions für die Familienfeier mitbringt. Bitte erklär mir mal bitte deine Risiken.
Ja, oder welche Kuchen mitgebracht werden soll.
Ja, aber das stimmt, das ist echt ein gar nicht so schlechter Vergleich, weil da gibt es ja auch die volle Bandbreite. Jeder kennt den einen Cousin, der einem immer nur auf den Füßen rumtritt, der einfach nur nervt und der eine Onkel, der da immer gern ein paar Bierchen bringt. Ja, aber verstanden. Ja. Überleitung geglückt, Tobi.
Danke. Sehr ja. Gut. Nein, weil wir haben heute versprochen, dass wir in einem zweiten Teil uns jetzt mit dem ISA 600 Revised, also dem neuen Konzernprüfungsstandard, auseinandersetzen wollen und einfach mal ein bisschen darauf eingehen wollen, was ändert sich denn? Was ist vielleicht auch einfach im Wortlaut ein bisschen anders, aber ändert vielleicht in der Praxis gar nicht so viel? Ja, und da wollen wir einfach mal durchgehen. Mhm. Ja, Urs, wann muss ich den jetzt zum ersten Mal anwenden?
Ja, die Frage habe ich den Tobi gerade vorhin auch schon gestellt. Tatsächlich. Nein, Spaß beiseite. Zum 31.12.25.
Genau, also kalendergleiche Geschäftsjahre ist der Stichtag 25. Ja. Das ist ein entscheidender Datum.
Also ich würde mal behaupten, für die diesjährige Prüfungssaison, so das Hot Topic, wird sich einiges ändern. Auch die Vorlagen in den jeweiligen Prüfungsdokumentationen werden sich ändern. Ja. Weil sie aus ziemlich direkter Quelle, also freut euch schon mal drauf. Das wird alles noch ein bisschen größer und noch umfangreicher, als man es eh schon kennt und gewohnt ist. Ja, da gibt es einige Neuigkeiten und da sind wir mal sehr gespannt, was da auf uns zurollt. So, Tobi, jetzt schieß mal los.
Genau.
Was ist denn so die erste wesentliche Veränderung?
Ja, die erste wesentliche Veränderung, wie wir vorhin schon angedeutet haben, ist, dass die Definition des Konzernabschlussprüfers und der Teilbereichsprüfer sich so ein bisschen ändert und wir haben nicht mehr nur das Konzernteam an einem Ort sitzen und wir haben die ganzen Teilbereichsprüfer, wie man es oft hat, an anderen Orten sitzen, sondern wir dürfen uns jetzt alle als ein großes Prüfungsteam sozusagen definieren. Es gibt ein Konzernabschlussprüfungsteam und das umfasst eben den Konzernabschlussprüfer und die ganzen Teilbereichsprüfer mit und hat natürlich die Konsequenzen, dass wir uns einfach miteinander noch mehr vernetzen müssen, dass der Konzernabschlussprüfer sich noch weiter einbinden muss in die Teilbereichsprüfungsgebiete, und viel mehr Verantwortung einfach noch weiter übernehmen muss für die Konzernabschlussprüfung. Ehrlich gesagt waren die Pflichten auch in der Vergangenheit schon da, aber der neue Standard betont das einfach nochmal stärker und gibt nochmal ein bisschen detailliertere Guidance, wo man sich einbringen muss und wo vielleicht auch Verantwortung abgegeben werden darf oder auch nicht.
Jetzt habe ich zwei Fragen an dich, Tobi.
Okay. Du hattest noch aus der letzten Folge eine Frage an mich, weißt du es noch?
Oh, nee. Hattest du? Es ist aber auch gemeint, dass du mich direkt bei der Aufnahme erst dran erinnerst. Wir sitzen den ganzen Tag nebeneinander.
Ist mir gerade eingefallen. Aber ich weiß echt nicht, was du mich fragen wolltest. Aber jetzt stell mal deine
zwei Fragen. Jetzt hast du mich rausgebracht aus dem Konzept. Also ich habe jetzt zwei Fragen, Tobi. Mhm. Die erste Frage für unsere Hörer ist, was ist denn überhaupt ein Teilbereichsprüfer?
Ja, sehr gut.
Was ist überhaupt ein Teilbereich?
Eigentlich ist der Teilbereich ja so eine Definition aus der alten Welt und kann unterschiedlich interpretiert werden. Ja, da ist einfach nur festgelegt, dass man einen gewissen Teil aus dem Konzernabschluss, aus dem Konzernumfeld als Teilbereich definieren kann. Üblicherweise sind es halt Tochterunternehmen, also Legaleinheiten, Unternehmen aus dem Konzern. Es könnten aber genauso gut irgendwelche Wirtschaftsbereiche eines Konzerns sein. Es könnten Teilkonzerne innerhalb des Konzerns schon wieder sein, die dann auf einer niedrigeren Ebene konsolidiert werden. Also es ist einfach ein Bereich aus dem Konzern, den man aus irgendwelchen Gemeinsamkeiten in einen Topf sozusagen schmeißt. Und meistens ist es dann eben, wie gesagt, ein Tochterunternehmen, das für den Einzelabschluss bereits durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Und dann ist es eben der Teilbereich und der Teilbereichsprüfer, der dann einen Teil der Konzernabschlussprüfung beiträgt.
Ja, ich kenne es auch so als Geschäftszweig.
Ja.
Oder auch Betriebsstätten können auch Teilbereich sein. Also eben, dass man das loslöst von der Legal Entity. So, das war meine erste Frage, Tobi. Und jetzt die zweite. Bring das mal bitte in Analogie zu deiner Einleitung. Wem würdest du jetzt als Konzernabschlussprüfer bei deiner Familie
sehen? Es gibt ja meistens in so einer großen Familie dann einzelne Familienstämme. Also dass irgendwie der eine Teil ist von der Mutter irgendwie hier die Großtanten und so. Und dann gibt es vielleicht vom Vater noch den einen, der abstammt. Oder
es gibt
den einen Teil, Teilbereich, Teilfamilie am Bodensee. Und dann gibt es vielleicht einen Teil, der ist ausgewandert in die USA. Hm. Unter anderem, der halt immer da schon lebt, wo die Familie schon immer gelebt ist. Das könnte man vielleicht so als den Teilbereich einer Familie.
Lass ich durchgehen.
Gut.
Wir wollen es ja nicht überladen. Aber das fand ich jetzt sehr spannend.
Sehr schön. Genau, also das ist so ein bisschen der erste Teil, dass eben dieses Konzernabschlussprüfer und das Prüfungsteam, naja, neu definiert eigentlich nicht, aber genauer definiert wird und jetzt endgültig klar ist, man kann ganz offiziell nicht mehr die Verantwortung irgendwie auf einen Teilbereichsprüfer abschieben und kann sagen, der hat doch geprüft, sondern ich als Konzernabschlussprüfer muss mich auseinandersetzen mit dem, was mein Teilbereich gemacht hat.
Macht doch irgendwie Sinn, weil am Ende des Tages erteilen wir ja ein Testat für den Konzern. Und da kann ich nicht sagen, oh, da war so ein wesentlicher Fehler in Polen oder keine Ahnung, in USA oder in Malaysia oder keine Ahnung, China, Japan, so sieht's ja aus. Aber das ist ja gar nicht mein Problem. Das war ja der Teilbereichsprüfer. Keine Ahnung, was der da macht. Ja. Das geht natürlich nicht, weil am Ende des Tages steht da unser Name drunter. Und dann müssen wir auch ein ausreichendes Verständnis darüber gewonnen haben, dass das auch in Ordnung ist. Also man kann sich da jetzt nicht mehr rausreden, in Anführungszeichen.
Und jetzt kommt so ein bisschen, finde ich, auch die Ironie in dem ganzen Prüfungsstandard, in dem neuen 600er. Weil eigentlich schaffen wir jetzt den Begriff des Teilbereichs ab und des Teilbereichprüfers. Aber wenn wir später in die einzelnen Gebiete reingehen werden, dann werden wir ziemlich oft von Teilbereichsprüfern irgendwie widersprechen. Ja. Und dass wir mit denen kommunizieren müssen und so weiter. Also so ein bisschen schizophren an dem ganzen Standard. Es gibt offiziell keine Teilbereiche mehr, aber irgendwie doch.
Ja, also das heißt ja, es ist weiterhin möglich, aber soll es eigentlich nicht mehr geben.
Gut. So, und jetzt haben wir die zweite große Änderung. Ich mache einfach mal kurz weiter.
Noch ist es sich sicher, ja?
Wenn's noch bin ich mir sicher.
Wenn es dünner wird, schiebt er wieder alles mir zu. Nein, mach ruhig.
Okay. Ist ein Gummibärchen. Ich übergebe dir das Wort, wenn es Schmatzen aufhört, dann darfst du wieder. Genau, wir haben eben nicht mehr diese Teilbereiche. Wenn wir uns an die alte Welt so ein bisschen erinnern, dann wurde beim Scoping, ja, bei der Einteilung, welche Teilbereiche müssen wir denn jetzt prüfen oder nicht, wurden diese bedeutsamen und nicht bedeutsamen Teilbereiche identifiziert. Meistens hat man das irgendwie an Kennzahlen, ja, an Umsatzerlöskennzahlen oder an einzelnen Bilanz- und GNV-Größen festgemacht und hat dann gesagt, diese bedeutsamen Kennzahlen, ja, davon hat Teilbereich A, irgendein Tochterunternehmen, 10% des Konzerns. Sagen wir mal, das ist ein wesentlicher Teilbereich damit. Also da schickt man jetzt einen Teilbereichsprüfer hin, der prüft den Abschluss. Und dann haben wir das definiert. Oder dann gab es vielleicht einzelne Teilbereiche, die waren nicht ganz so bedeutsam, haben aber irgendwelche Risiken im Jahresabschluss gehabt, die wir identifiziert haben. Und dann hat man zumindest in gewissen Teilen des Abschlusses Prüfungshandlungen durchgeführt. Ja, meistens dann unter Full Scope und Specific Scope so ein bisschen zu verstehen. Und jetzt dreht man den Ansatz beim ISA 600 so ein bisschen um und nimmt eigentlich konsequenterweise den Prüfungsansatz, den risikoorientierten Prüfungsansatz aus dem ISA 315 und stülpt den über einen Konzern drüber. Das heißt, wir schauen uns nicht mehr in erster Linie die Teilbereiche an, sondern machen eine Risikoidentifikation und Beurteilung und identifizieren dann eben bedeutsame und höhere Risiken, die wir irgendwie mit Prüfungshandlungen adressieren müssen. Heißt, wir haben einfach unseren Konzernabschluss, identifizieren wesentliche Positionen, wesentliche und bedeutsame Risiken. Und ja, führen dann die Planung und Planung eines Prüfungsprogramms durch und Prüfungshandlung durch. Und die müssen wir dann irgendwie in unsere Teilbereiche geben.
Mhm.
Genau.
Ja, spannend.
Das ist heißt, eigentlich alles.
Ja, wenn man sich jetzt mal an so einen Zoom-Abschluss nochmal gedanklich orientiert, ist es ein Scoping auf Positionsebene, so wie wir eigentlich auch im Einzelabschluss prüfen und eben nicht mehr auf Legal Entity-Ebene und irgendwelchen Abdeckungskram und so weiter. Man hat da ja schon immer diesen Zoom-Abschluss verwendet, wird aber zukünftig deutlich detaillierter reingehen müssen und schauen, aus welchen einzelnen Gesellschaften setzt sich denn die Gesamtposition zusammen und was für einen Abdeckungsgrad habe ich. Also ich kenne noch viele Prüfungen, ja, da hat man, das war ein kleiner Konzern, 5 Gesellschaften, dann wusste man, ja gut, wenn ich die operative Einheit drin habe, dann habe ich über alle Accounts 80% erschlagen quasi. War natürlich immer nur die halbe Wahrheit, weil die eine Vertriebsgesellschaft dann in USA oder was weiß ich wo, die hat dann die ganzen Umsatzerlöse beigesteuert sozusagen. Nach Konsolidierung blieb ja zwischen dieser großen und der Vertriebsgesellschaft kaum mehr was übrig oder hoffentlich gar nichts mehr übrig. Genau, und da kommt man jetzt ein bisschen weg von dem Gedanken, dass man sich das ein bisschen detaillierter anschaut und sich mehr an diesem Summenabschluss orientieren muss. Was aber auch bedeutet, dass wir als Prüfer oder ihr als Prüfer euch auch frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja, und auch nochmal das Ding von letztem Jahr vielleicht mal aufbereitet und auch auf der Basis dann anfängt, eben das Scoping durchzuführen.
Genau. Wir gehen nachher nochmal durch den Ablauf der Prüfung durch im Detail, dann können wir es uns auch nochmal anschauen. Genau. Ansonsten keine richtige Änderung im Vergleich zu davor ist die Wesentlichkeitsermittlung, aber wir müssen eben eine Toleranzwesentlichkeit für die Teilbereiche festlegen. Das ist jetzt einfach nochmal definiert, wie man da dann vorgeht und so weiter. Das kann man nachher auch nochmal besprechen. Genau, das sind eigentlich, glaube ich, so die ganz, ganz großen Klopper, die sich ändern. Auf das Thema Kommunikation mit den anderen Prüfern gehen wir nachher auch nochmal ein. So, jetzt starten wir nochmal. Und haben uns irgendwie einen Überblick über die ganzen Teilbereiche oder Nicht-Teilbereiche gewonnen und müssen uns jetzt mit unseren Familienmitgliedern auseinandersetzen. Was schauen wir uns denn da so an?
Die Analogie, die bringt mir auch komplett aus dem Konzept. Also wir hatten ja gesagt, dass wir weggehen von den Teilbereichen, also von den Familienstämmen, hin auf einzelne Account bzw. Risiken, die dazu gehören. Ja, und das ist so der allererste Schritt. Das heißt, wir werden uns erstmal darüber Gedanken machen müssen, welche Accounts sind für uns wesentlich, dann wo identifizieren wir Risiken, ja, und wie möchten wir diese adressieren. Und die Überlegung, wie du ja vorhin richtig gesagt hast, wie du richtig vorgestellt hast, ist genau das gleiche wie im Einzelabschluss auch. Das nennt man nämlich der roten Faden der Jahresabschlussprüfung oder jetzt hier der Konzernabschlussprüfung. Deswegen ist es nur konsequent zu sagen, okay, wo sind denn meine Accounts, die für mich relevant sind, was habe ich denn für ein Verständnis vom Konzern und so weiter, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und auf der Basis definiere ich dann Risiken oder identifiziere Risiken, die ich dann wiederum würdigen muss. Und diese Risiken und diese Würdigung durch Prüfungshandlungen, das muss ich meinem Teilbereichsprüfer zuschicken quasi. Also ich gebe denen, wenn man es mal ganz hart runterbricht, eine Prüfungsstrategie vor. Ich sage, den Account A prüfst du bitte mit folgenden Risiken und folgenden Prüfungshandlungen. Und ich will genau zu diesen Risiken und Prüfungshandlungen dann von dir Aussagen haben. Und nicht mehr zu sagen, lieber Prüfer, prüfe bitte Legal Entity, keine Ahnung, Z. Und das ist schon super spannend, vor allem wie das in der Praxis dann umgesetzt wird. Da kann es natürlich verschiedene Wege geben. Wir haben es ja vorhin auch gesagt, wahrscheinlich wird es trotzdem sehr stark am Teilbereich orientieren. Aber man muss sich schon sehr viel mehr Gedanken machen, wo in den einzelnen Accounts Risiken drinstecken könnten. Und zwar weltweit, nicht
das,
nur für
das ist ja das Riesenthema. Ja, ich muss ja plötzlich wissen, welche Risiken in China in der Gesellschaft irgendwie stecken. Das weiß ich hoffentlich vielleicht als Konzernabschlussprüfer so ein bisschen, wenn ich jetzt schon einige Jahre den Konzern prüfe, vielleicht auch schon mal vor Ort war. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt China oder USA oder irgendwelche Auslandsgesellschaften sind. Aber das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, wirklich der Meinung zu sein, ich kann jetzt die Risiken für alle einzelnen Einheiten im Konzern definieren. Muss man natürlich immer noch mal schauen, ist es dann auch wirklich für den Konzern ein wesentliches Risiko oder war es vielleicht nicht eher ein Risiko, ja, das für das Tochterunternehmen wesentlich war. Aber irgendwie muss ich mir da einen Überblick verschaffen. Und weil das natürlich nicht ganz so einfach ist, habe ich einerseits die Möglichkeit, ich gebe das wirklich vor dem Teilbereichsprüfer, aber ich habe natürlich auch den anderen Weg, den ich gehen kann und sage, lieber Teilbereichsprüfer, du kennst dein Unternehmen, identifizier mal bitte Risiken und wesentliche Positionen und dann tauschen wir uns dazu aus und dann gucken wir, ob ich auch der Meinung bin, dass es vielleicht das richtige Ergebnis ist.
Ja, und das hast du schon richtig gesagt, der Austausch wird sich sehr stark verändern und sehr stark intensivieren. Und was in dem Zuge sehr wichtig ist, Und das kennen wir auch von den Sachverständigen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Wenn wir einen Teilbereichsprüfer haben, da bin ich mir sehr gespannt, ob alle Teilbereichsprüfer dann verbleiben werden nach dem ISO 600 Revised in so Konzernabschlüssen, muss man halt natürlich den auch beurteilen, ob der überhaupt fähig ist, das zu durchzuführen. Ne? Ob der überhaupt weiß, was ein ISO 600 ist, ob der ISAs schon mal gehört hat. Und da gibt es eben diese typischen Merkmale, dem seine Kompetenz muss beurteilt werden, dem seine Fähigkeiten, ob er überhaupt ausreichend Zeit hat. Und das ist auch ein interessanter Punkt, auch sein Qualitätsmanagement. Ja. Also ich muss auch darauf achten, ist der überhaupt in der Lage, die Anforderungen, die ich habe, einzuhalten. Und wenn man das jetzt aber mal runterbricht und man neutral sich anschaut, dann ist es eigentlich auch da wieder gesunder Menschenverstand. Weil wenn ich am Ende meinen Kopf hinhalten muss für eine Konzernabschlussprüfung, dann will ich natürlich, dass die Unteren, die unter mir hängen, auch die entsprechenden Fähigkeiten haben, auf die ich mich dann verlasse. So wie es meine jungen Assistenten, meine Senioren und was weiß ich, was auch alle erfüllen müssen, muss es der halt auch tun.
Genau. Ja, eigentlich ist es genau der Grundgedanke, den man, ich sag mal, zu Hause in der Einzelabschlussprüfung auch machen würde, wenn man sein Prüfungsteam zusammensetzt.
Ja,
ja, da will man sich natürlich auch verlassen können und möchte die richtigen Leute an der richtigen Stelle auch haben für die Prüfung. Genau.
Gut, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Nachdem wir jetzt verstanden haben, der Teilbereichsprüfer ist in Ordnung und wir möchten dem jetzt eigentlich unsere Prüfungsstrategie mal zuschicken. Mhm. Wie geht man vor, Tobi?
Ja, ich muss mir natürlich Verständnis vom Konzern erstmal wieder machen. Ganz normal, wie ich das auch durch Prozessaufnahmen tun würde. Und auch da muss ich natürlich wieder dem Teilbereichsprüfer vielleicht erstmal mitgeben, was er vielleicht auch für ein Verständnis gewinnen muss. Ja, ob er sich mit Prozessen beschäftigen muss und daraus eben dann entsprechende Risiken ableiten kann, die er dann wieder zurückmeldet an uns, damit wir Prüfungshandlungen ableiten können. Genau. So, jetzt haben wir das Thema Wesentlichkeit vorhin noch kurz angesprochen. Das ist natürlich ein Thema, das wir uns als Konzernabschlussprüfer auch angucken müssen, indem wir eine Wesentlichkeit auf Konzernebene bestimmen. Ja, das war bisher auch so, mussten wir bisher auch so machen. Und wir müssen es dann eben auf die Teilbereiche, ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, weil irgendwie kommen wir nicht so ganz um den Begriff rum, herunterbrechen und müssen den einzelnen Abschlussprüfern in den Teilbereichen wieder eine Wesentlichkeit mitgeben. Die werde ich wahrscheinlich auch wieder an irgendwelchen Kennzahlen im Konzern herunterbrechen, werde da Verhältnisse bilden. Wenn eine Einzelgesellschaft die Hälfte des Konzerns ausmacht, dann werde ich da auch eine höhere Wesentlichkeit wahrscheinlich mitteilen oder mitgeben müssen, als das bei einem kleineren Unternehmen ist. Aber auch hier, ja, schreibt der Standard jetzt nicht explizit vor, so musst du vorgehen. Das ist auch einfach ermessen, wie ich das dann den einzelnen Teilbereichen zuordne.
Und jetzt gibt es dann eine Wesentlichkeit, eine Toleranzwesentlichkeit über alle Gesellschaften. Darf die Summe größer sein als deine Konzernwesentlichkeit?
Ja, darf sein. Das ist aber auch keine Änderung zum bisherigen. Ich habe gelernt, dass das früher wohl lange Zeit anders war.
Echt?
Hat mir eine Kollegin bei einer Schulung zugesteckt. Ich weiß es nicht, aber zumindest ging das Gerücht herum, dass das früher mal anders war. Ich kenne es ehrlich gesagt aus IDWPS und ISA-Zeiten auch nicht so. Ist ja auch irgendwie logisch, dass die Summe größer sein muss. Ja, weil auch meine Toleranzwesentlichkeit im Einzelabschluss für jede einzelne Bilanz- und GNV-Position ist in Summe größer als meine Gesamtwesentlichkeit oder irgendeine Toleranzwesentlichkeit. Also, ja, es kann größer sein, definitiv.
Es wird auch in aller Regel immer größer sein.
Ja, logisch. Genau. Das Thema Nicht-Aufgriffsgrenze ist so ein Thema, das war im alten ISA 600 klar definiert, dass man das festlegen muss. Ist im neuen so nicht mehr genau genannt, aber kann natürlich festgelegt werden. Ja, man kann natürlich eine Wesentlichkeit mitgeben den Teilbereichsprüfern, wo man sagt, ab dieser Wesentlichkeit meldet ihr mir bitte Fehler, ja, damit ich es auf eine Feststellungsliste nehmen kann. Aber es ist jetzt nicht mehr so hart festgeschrieben, wie das früher war, dass man die festlegen muss.
Okay, wieder was gelernt. Das wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Spannend.
Gefährliches Halbes. Nein.
spannend, ja. Ich meine, die Nicht-Aufgriffsgrenze ist ja eh so ein ehrlicherweise so eine gewisse Schwierigkeit, weil was hat man denn in der Vergangenheit immer gemacht? Man hat eine Nicht-Aufgriffsgrenze berechnet für einen Konzern und dann hat man die ja auch wieder ein bisschen so runtergebrochen. Und dann ist es voll oft dazu, hat zum Ergebnis geführt, dass die Einzelgesellschaft eine niedrigere Nicht-Aufgriffsgrenze hatte als der Konzern. Dann haben die Component-Prüfer, haben dann Mods-Feststellung reported und die waren dabei alle unter der Nicht-Aufgriffsgrenze des Konzerns. Dann haben wir gesagt, ja okay, viel Mühe gemacht, aber eigentlich ist es uns auch egal. Das ist dann ein bisschen unfair. Dann hat man angefangen, eben diese, also zumindest mal bei meinen Prüfungen, die Nicht-Aufgriffsgrenze einfach zentral vorzugeben und zwar in gleiche Höhe für alle. Nur das war dann meistens so, dass die einfach so hoch war, dass sie für den Einzelabschluss dann überhaupt, also war viel zu hoch, dann hatten die gar keine Feststellung mehr, dann hat man es wieder zurückgedreht, weil man denen ja jetzt auch nicht einen Freifahrtschein auf gut Deutsch geben wollte. Also das ging auch immer hin und her.
Das stimmt.
Und schön, dass es da jetzt auch ein bisschen mehr Klarheit durch weniger Vorgaben gibt.
Genau. Gut. Ja, und wenn ich die Wesentlichkeit vorgegeben habe, weiß ich natürlich auch, was meine wesentlichen Positionen im Konzernabschluss sind. Und dann kann ich eben auch mein Scoping vornehmen, um den einzelnen Teilbereichsprüfern mitzugeben, was für Prüfungshandlungen in welchen Bereichen sie eigentlich durchführen müssen. Und da kennen wir aus der Vergangenheit, wie gesagt, die Unterscheidung zwischen oft als Full Scope bezeichnet, als Specific Scope bezeichnet oder Out of Scope. Die Begriffe gibt's jetzt so hart nicht mehr so richtig, aber die Kategorien funktionieren recht ähnlich. Der Standard sagt einmal, ich kann quasi bestimmten Teilbereichen oder bestimmten Prüfern mitgeben, dass sie eine Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für die gesamten Finanzinformationen machen sollen. Ich kann ihnen eine Planung und Durchführung mitgeben für Prüfungshandlungen für bestimmte Bereiche dieser Finanzinformationen, also nur für das Sachanlagevermögen, nur für die Umsatzerlöse. Oder ich kann ihnen ganz gezielt spezifische weitere Prüfungshandlungen aufführen, die sie dann eben durchzuführen haben, also wirklich nur, wenn ich einzelne Risiken, zum Beispiel Cut-off in den Umsatzerlösen, in einer Einheit sehe und dann sage ich dem Prüfer, du führst bitte nur Cut-off-Prüfungshandlungen durch. Kann mir dann auch überlegen, ob ich ja wirklich gezielt vorgeben möchte, Umfang und Art der Prüfungshandlung oder ob ich einfach sage, folgende Gebiete müssen abgedeckt sein, überleg dir Prüfungshandlung dazu. Hm.
Ich meine, das kennen wir ja auch schon. Beispielsweise die Einholung von Bankbestätigung. Das hat man ja in der Regel schon in der Vergangenheit immer gehabt, dass man dem Teilbereichsprüfer gegeben hat, dass er die einholen muss, weil wir halt in Deutschland dazu verpflichtet sind, sie einzuholen oder verpflichtet gewesen sind. Und so wird sich das halt weiter durchziehen oder konkreter werden. Oder der Cut-off war bei uns ja auch immer vorgegeben, dass wir gewisse Cut-off-Procedures durchführen müssen. Und so wird es halt immer detaillierter und detaillierter. Eigentlich super spannend.
Und ja, ich meine, auch hier wird sich irgendwie zeigen, wie detailliert da wirklich die Konzernabschlussprüfer vorgeben wollen oder ob sie eben eher den Weg gehen zu sagen, ja, bitte überleg dir eben, welche Prüfungshandlungen du für diese Risiken durchführen möchtest, weil du kennst das Unternehmen vor Ort und wir sprechen dann sozusagen am Ende der Prüfung nochmal oder während der Prüfung und stimmen uns ab, ob wir noch weiteren Bedarf sehen. Oder, was wir natürlich auch immer machen können, ergänzend zu den lokal durchgeführten Prüfungshandlungen auf Konzernebene weitere Prüfungshandlungen durchführen, die dann ein Gesamtbild am Ende ergeben.
Ja, ja, super spannend. Also in der Praxis wird es schon spannende Erkenntnisse geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Genau.
Jo, und dann haben wir ja gesagt, das Thema Kommunikation ist noch sehr, sehr relevant. Da wollten wir jetzt mal so ein paar Einblicke geben, was da zum Beispiel relevant sein könnte. Also man unterscheidet seinen Konzernprüfer zum Teilbereichsprüfer oder Teilbereichsprüfer zum Konzernprüfer. Und ich würde sagen, das ist einfach der Wrap-up von allem, was du jetzt bisher gesagt hast. Mhm. Vom Konzernprüfer geht's runter, quasi alle relevanten Sachverhalte zur Risikobeurteilung. Das heißt, ich muss ihm alles mitgeben, was er braucht, um das in sein Prüfungsprogramm richtig abzuwickeln. Also man kann wirklich eine Prüfungsstrategie vorgeben, was ja schon auch sehr detailliert ist, aber im Kerngedanken funktioniert dieses Ding so. Wenn ich dann natürlich noch identifizierte Beziehungen zu Transaktionen mit nahestehenden Personen habe, ist ja immer ein kritisches Thema. Das gebe ich ihm dann auch nochmal mit. Oder auch Going Concern Issues oder Fraud oder sowas gebe ich ihm natürlich auch mit, wenn es irgendwelche Themen gibt. Das ist jetzt aber auch nichts Neues.
Nein.
So, und im umgekehrten Fall, dass der Teilbereichsprüfer was hochmeldet, das gibt es natürlich auch. Und das ist gerade das, was du vorhin gesagt hast, wenn der weitere Risiken identifiziert hat oder weitere Prüfungshandlungen durchführen möchte und muss, ja, dass er das quasi wiederum seinem Konzernprüfer mitgibt, das muss er dann wiederum beurteilen und sich überlegen, ob das vielleicht nicht auch für alle Teilbereiche dann interessant sein könnte. So, und so kommt man eben immer weiter dazu, dass man sagt, okay, auch mit diesen nahestehenden Personen, Ongoing Concern Issues, wenn man da was hat, dass das immer im regelmäßigen Austausch stattfindet und man nicht einmal Audit Instructions quasi über den Zaun wirft und sagt, jetzt mach und dann schick mir wieder die einzelnen Packages zurück, sondern dass ich kontinuierlich mit ihm spreche, mich kontinuierlich einbinde und eben die Sachen mit ihm dann auch durchgehe und bespreche.
Ja, also ich denke hier, die Realität wird sein, dass die Instructions und die Reportings, wie sie es heute gibt, die werden weiter beibehalten werden, werden vielleicht wahrscheinlich in der Tendenz eher noch ein bisschen ausgebaut werden und noch weiter detaillierter sein, ja, auch was die Teilbereiche dann zurückmelden müssen. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass es darüber hinausgehen wird, ja, dass es eben aktivere Diskussionen geben wird von Konzernseite, dass da mehr Einbindung ist. Vielleicht auch das Thema Site Visits, also dass ich als Konzernabschlussprüfer auch vor Ort dann mal bin bei den einzelnen Teilbereichsprüfern und Teilbereichsgesellschaften. Ja, das wird mit Sicherheit auch nochmal verstärkt einfach werden. Und natürlich auch in unserer heutigen digitalen Welt das Thema Teams-Meetings, Abschlussbesprechungen, dass ich mich da als Konzernprüfer einfach deutlich mehr einbringen muss, nochmal mit den Teilbereichsprüfern.
Hm. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend.
Ja.
Ich kann mich doch daran erinnern, Tobi, bei einer unserer großen Prüfungen aus der Vergangenheit hatten wir immer so ein Audit, Planning, Meeting.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau, wie das hieß.
Doch, genau so.
Ja, ist es so?
Vielleicht hat es noch ein bisschen.
Da hat man für die einzelnen, wahrscheinlich ein bisschen knackiger, da hat man alles, das komplette Prüfungsteam, das waren irgendwie 30 Leute oder so, am Anfang der Prüfung zusammengeholt in einen Raum und hat dann quasi die wesentlichen Sachverhalte durchgesprochen. Mhm. Und genauso wird es auch zukünftig dann im Konzern sein. Also nicht auf Einzelabschlussebene, sondern für Konzernebene, wo sich dann alle einklinken. In so einen Call wird man wahrscheinlich organisieren für die jeweiligen Prüfer und dann wird man auf die Einzelsachverhalte eingehen und daran wird man sich schon auch in einer Art und Weise auch messen lassen können. Also dieses, ich schmeiß es dir rüber und dann mach, was du willst und schick's mir bitte rechtzeitig wieder zurück, das wird es nicht mehr geben.
Genau. Und das ist auch definitiv vom Standard so vorgesehen, dass es dieses eine Gespräch, die Teamdiskussion, wie es heißt, geben muss, ja, und in irgendeiner Form stattfinden muss. Ob das dann an einem Termin ist oder ob es da vielleicht eine Trennung zwischen Vor- und Hauptprüfung geben kann, ja, das muss man dann im Einzelfall immer schauen. Aber ich muss irgendwie eine Teamdiskussion führen. Und jetzt ist ja der Gedanke des Gesamtkonzernprüfungsteams nur konsequent. Heißt, ich muss auch alle Teilbereiche, alle Prüfer im Ausland mit einbeziehen und ja, die wesentlichen Sachverhalte der Prüfung, Prüfungsplanung, Prüfungsdurchführung einmal mit Ihnen besprechen.
Ja, das muss auch keinen ganzen Tag gehen. Das reicht auch mal eine Stunde. Ich glaube, da kann man schon sehr viel besprechen.
Genau.
Gut.
Sehr schön.
Ich meine, das waren so die wesentlichen Änderungen, oder?
Ja.
Und Neuerungen.
Ja, ich denke auch, es sind so, ihr merkt, der grundsätzliche Ablauf von so einer Konzernprüfung ändert sich gar nicht so sehr. Der neue Standard betont einfach, ja, dass ich mich mehr einbringen muss ins gesamte Konzernprüfungsteam. Als Hauptverantwortlicher sozusagen und dass sich gewisse ja, Änderungen im Scoping irgendwie ergeben werden, weil ich eben konsequent den Prüfungsansatz des ISA 315, ISA.de 315, jetzt sind wir ganz genau, auf den Konzern anwende und mir überlege, welche Positionen sind eigentlich wesentlich, welche Risiken habe ich identifiziert und was muss ich dafür prüfen.
Spannend, Tobi, soll ich dir mal was erzählen?
Ja.
Du hast gerade unsere Zusammenfassung gemacht.
Stimmt, in 15 Sekunden. Also Lawrence, hier bitte das Ticken noch einfügen.
Ja genau, bitte nachträglich das Ticken einfügen, fänden wir sehr witzig. Okay, ja, aber ja, da brauchen
wir es doch genau dabei.
Also ich fand es eine sehr informative Folge, vielen Dank, Tobi.
Ja. Ja, und ich meine, wir sind auch gespannt, wie sich die Realität dann auf den neuen Standard stürzen wird und was wir in 2-3 Jahren dazu sagen werden, ob sich jetzt so viel geändert hat. Oder ob der Begriff Teilbereichsprüfer doch noch etabliert ist.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, Tobi.
Wunderbar.
Super.
Dann vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.